Willkommen bei Mahlzeit Mädels. Deine Hosts Hannah Taejung und Kerstin Laubach, zwei studierte Ernährungsberaterinnen, teilen fundiertes Wissen und sprechen über alles, was Frauen auf dem Weg zu ihrer Wunschfigur wirklich bewegt. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Der Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Weitere Informationen zu der Folge findest du in den Shownotes.
Hallo meine Lieben, hallo Kerstin, wie geht's?
Hallo Hanna und hallo da draußen. Mir geht es gut. Ostern steht vor der Tür und wir gehen bald auf die Ostereiersuche.
Aber nicht die Schoko-Ostereier.
Natürlich nicht.
Also heute nicht.
Nein, heute lassen wir die Schoko-Ostereier in der Tüte. Und es geht um das Hühnerei. Also es geht um jedes andere Ei auch. Es können auch Gänseeier sein oder Wachteleier. Aber wir sprechen heute natürlich um das Hühnerei, was so ein typisches Lebensmittel ist rund um Ostern.
Tatsächlich ein kleines richtiges Superfood, was wir euch Hörern heute ein bisschen mitgeben wollen. Und da hat Kerstin ein bisschen was vorbereitet heute für die Folge und wir werden euch da jetzt ein bisschen durch die Themen oder die interessanten Sachen zum Osterei durchführen.
Das Ei, dieses Lebensmittel, was eigentlich das ganze Jahr über in jedem Haushalt verzehrt werden sollte, und zwar reichlich, wie wir das nachher noch auch erklären werden oder ich das erklären werde, ist prall gefüllt mit wunderbaren Nährstoffen, dabei gleichzeitig relativ kostengünstig, ist super schnell zubereitet und gesundheitlich wirklich ein Superheld, kann man so nennen. Ja. Sehr sättigend auch, ja.
Ja, ja, und wir wollen hier auch gleich vorwegnehmen, dass das mit dem Cholesterin nicht so Thema ist, wie man immer so in der gängigen Meinung hört. Da werden wir später noch drauf eingehen. Aber was macht denn das Ei für dich so zu dem, ich sag mal, Superstar-Lebensmittel? Was macht das so zum Superfood, wenn man es so möchte, oder so unschlagbar in der Küche?
Das Ei, das kannst du ja überall wirklich einsetzen. Rucki-zucki kannst du es schnell, wenn man es wirklich zubereiten möchte, dann kannst du es ganz schnell in die Pfanne hauen, Spiegelei machen, Omelette daraus, mit ganz viel Gemüse reinhauen und dann schmeckt das auch wunderbar. Es ist ein wunderbares Lebensmittel zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Also man kann es wirklich zu allen drei Mahlzeiten passt es wunderbar. Du könntest es sogar, was ich auch meinen Kunden auch empfehle, mal snacken, wenn man dann wirklich mal Hunger hat. Also ich sage immer, kocht euch doch mal 10 Eier hart und esst die, wenn ihr wirklich Heißhunger bekommt.
Finde ich auch ein toller Tipp für alle, die im Außendienst sind, wenn man das super mitnehmen kann. Und so ein hart gekochtes Ei kann man überall einfach ja schälen, mit ein bisschen Senf oder Salz einfach mitnehmen.
Ja, zum Meal Prep ist es wunderbar. Ja. Also entweder, wie gesagt, zu einem Frühstück einfach so dazu essen oder zu irgendeiner Mahlzeit oder wie du eben sagst, in der Lunchbox mit eingepackt und dann nachher auf einen Linsensalat oder wie auch immer oder einen grünen Salat, dann rundet es das auch ab. Ne? Also dann haben wir auch die Proteine und nicht einfach nur so ein grünes Blatt.
Ja, das stimmt. Was sind deine Favorite-Eiergerichte, wenn du so mit deinen Kunden sprichst?
Meine persönlich? Ich liebe Spiegeleier. ich liebe Spiegeleier und ich liebe ein gekochtes Ei und zwar 4,5 Minuten. Nein, Quatsch. Quatsch.
Ich war jetzt quasi roh.
Ich war jetzt bei Loriot. 4,5 Minuten nach Gefühl. Aber ich glaube, du bist zu jung, du weißt das vielleicht gar nicht mehr. Du kennst es nicht. Doch, kennst du?
So halb, ja. Ja, das ist aber durch meinen Vater.
Also ich koche nicht 4,5 Minuten nach Gefühl, sondern meine Eier werden 5 Minuten und 45 Sekunden gekocht. Tatsächlich. Und dann sind die perfekt.
Ich habe mit einem Freund mal eine Diskussion gehabt und meinte so, das Ei schmeckt auch anders, wenn du es hart kochst, wenn du ein Omelett machst, wenn du ein Spiegelei machst. Ja. Das sind himmelweite Unterschiede. Das ist wie mit Wasser.
Das ist auch so. Also das ist ganz bestimmt so. Ja. Was ich am wenigsten mag, ist ein Omelett. Also ich mag das nicht so sehr gerührt. Also es darf nicht zu fest werden, weißt du? Mhm. Es darf dann noch fluffig sein, ein bisschen vom Eiweiß zu sehen sein. Da so liebe ich das Ei.
Ja, schön.
Aber ich liebe auch die Ostereier, also die wirklich hart gekochten, wenn sie dann gefärbt sind.
Riesensauerei manchmal, je nachdem, was man macht.
Oh ja, aber macht Spaß.
Ja, ja. Was machst du, damit es nicht langweilig wird? Ich meine, man kann ja wirklich viel machen. Ich liebe zum Beispiel Omelette. Bei mir ist das das Go-To-Frühstück tatsächlich, wenn ich keinen Bock. Also bei mir schwankt es immer zwischen Skier und Omelette, je nachdem, ob herzhaft oder süß, weil das schnell geht.
Machst du Gemüse dazu?
Natürlich. Nee, tatsächlich. Also okay. Meistens aber einfach nur Tomaten, so klein geschnibbelt.
Ja.
Und dann halt mit Käse und Speck.
Ach ja, dann ist es wirklich sehr sättigend. Ne? Dann, ne? Aber das Gemüse sollte ja nicht fehlen. Ne? Also ich kann hier wirklich empfehlen, dass man sich ein Zwiebelchen schneidet und dann das vielleicht in etwas Butter anbrät, dann das Rührei dazu, Spinat kann man reinpacken oder Tomaten, die kleinen Cocktailtomaten. Dann wird das richtig, richtig lecker. Und man kann, oder auch so ein schönes Tomaten-Sugo vorbereiten und das oben drüber zahlen. Ja, das ist auch super schön.
Ja.
Ja. Ich habe sogar Kunden, um das gerade zu erzählen. Ich habe eine Kundin, die bereitet sich das abends vor, das Rührei, und nimmt es am nächsten Tag tatsächlich mit zur Arbeit. Also das hat sie gemacht, ja.
Mache ich auch manchmal. Also ich mache das tatsächlich, als Frühstück ist es häufig dieses Omelett, was ich mache. Was ich aber auch gerne mache mittags, ist tatsächlich mir einfach so eine Kaisergemüse-Pfanne und das auch als Meal Prep tatsächlich. Dann mache ich so einen großen Beutel Kaisergemüse, teile mir das auf 3 bis 4 Portionen auf und dann kommen da jeweils 3 bis 4 Eier rein. Und dann nochmal als Omelette richtig oder halt Rührei, wie auch immer. Also ich mache das Ei dann so, dass es gekocht ist und ich es auch 3 Tage im Kühlschrank haben kann.
Ja.
Ist nicht jedermanns Sache, so dass man ja, ich habe von Kunden gedacht, nee, das mag ich nicht, wenn das so lange steht, aber
für mich wäre es auch nichts. Ich würde es gerne warm essen.
Also ich mache es dann warm. Also ich hau mir das dann in die Mikrowelle. Das geht.
Ja, okay. Wird es dann nicht zu fest? Darf es nicht so lange drin lassen, ne?
Ja. Nee, es ist ja schon fest. Also es ist ja.
Ja, stimmt. Zu trocken, meine ich. Ja, ja, aber.
Nee, das geht. Also es wird nicht so, dass man das Gefühl hat, man beißt da auf Pappe rum, sondern das schmeckt gleich trotzdem noch.
Ansonsten, wie ich das eben schon gesagt habe, einfach in einen grünen Salat auch mit reingemacht. Also wenn es sowieso eine Mahlzeit gibt und man macht einen Salat dazu, dann könnte man auch noch ein Ei, also das ist so typisch mit dem Feldsalat, also so machen wir das zumindest hier in unserer Region. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man gerne eben auch ein gekochtes Ei im Feldsalat rein.
Oh doch, das machst du. Ich vorgesehen, das kenne ich ja auch.
Oder den klassischen Eiersalat.
Oh, das ist gar nicht mein Ding, witzigerweise. Ich weiß nicht warum, aber das mag ich nicht. Das ist so lustig.
Doch, das mit Brot, mit einem guten Roggenbrot und dann Eiersalat, das ist auch schön.
Ja. 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 Okay, jetzt aber mal, also Ei ist ja nicht gleich Ei. Also wir stehen ich finde es immer faszinierend, wenn man dann vor diesem Regal steht, bei uns hier drüben im Edeka.
Ja.
Das ist quasi so ein riesiger Stand drumherum, alles Eier. Worauf sollte ich achten? Dann gibt's ja noch den schönen Code auf dem Ei selber, wenn wir das Ei in der Hand halten. Kannst du da zum Einkaufen vielleicht nochmal 1-2 Sachen sagen?
Also alle wissen ja, dass man die Eier, also ich hoffe ja mal, dass das die meisten wissen, dass man die Eier in verschiedene Größen unterteilt. Also wir haben S, wir haben M, L und auch sogar XL-Eier tatsächlich. Die hat man zwar selten, ich habe sie wirklich noch kaum gesehen, aber die gibt es schon.
Ich glaube, ich habe immer M.
Ich habe auch eigentlich fast immer M, ja.
M, 55 Gramm.
Ja. Ich versuche auch darauf zu achten, weißt du warum? Weil wenn du nach Rezept kochst oder backst, dann wird in der Regel M nach M-Größe gefragt.
Ist halt gängig, ja.
Genau. Ja, und von daher ist das eigentlich auch das, was ich bevorzuge, wobei ich L natürlich auch gern habe. Ich habe auch gern Substanz. Also da soll auch was drin sein in dem Ei. Genau, das sind also die Kürzel S, M, L und XL. Also einfach, damit ihr das irgendwie einordnen könnt, Man weiß es nicht, ob ihr damit überhaupt was anfangen könnt. Wenn ihr nachher berechnen möchtet, wie viele Nährstoffe, wie viel Protein ist denn in so einem Ei drin, was eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel ist, aber es ist, das muss man ihm auch zugeben.
Also im Verhältnis für das Lebensmittel ist es relativ viel, aber Ei hat halt nicht so wahnsinnig, also grammmäßig jetzt. Genau. Muss man schon ein paar Eier essen.
Ja. Und dann sprechen wir also, wenn wir vom kleinen Ei essen, von unter 53 Gramm. Dann das mittelgroße ist so bis 63 Gramm, 53 bis unter 63 Gramm. Bei Größe L 63 bis 73, das ist tatsächlich das, was ich am liebsten habe, esse. Und dann eben das XL-Ei von der Größe von 73 Gramm und mehr. Das ist natürlich schon bombastisch.
Die sind aber echt riesig.
Ja, und da fragt man sich auch, wo die herkommen.
Ja.
Also ob das noch ein Bio-Ei ist.
Gut, das ist ja dann der nächste Punkt. Die Haltungsform ist auch extrem entscheidend. Ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass mit der Haltungsform die Qualität des Lebensmittels steht und fällt. Sowohl für uns als auch für das Tierwohl. Aber wie kann ich es denn auf dem Ei erkennen, was ist?
Auf dem Ei sieht man ja den Aufdruck, diesen Code, der meist in roter Schrift drauf gedruckt ist. Und hier hat man ja dann einen Code aus Zahlen und Buchstaben. Die Anfangszahl, die geht von 0 bis 3. 0 meint also die ökologische Erzeugung. Das ist also Bioqualität, ein Huhn, was wirklich unter biologischen Umständen großgezogen wurde, gezüchtet wurde und dann auch dort so seine Eier legen kann mit frischen, was eben auch Wiese gesehen hat und die Würmer picken darf. Das ist eben wichtig zu wissen, weil auch hier natürlich die Nährstoffqualität deutlich höher ist als beim, das hast du eben schon gesagt, vor allen Dingen von den, vom Omega-3 und vom Vitamin D. Ganz wichtig. Aber auch Vitamin E zum Beispiel. Dann haben wir eins, das ist die Freilandhaltung. Hier laufen die Tiere tatsächlich auch draußen in der Natur, werden aber beigefüttert. Also die leben nicht einfach nur von Wiese und Natur und den Würmern, die sie finden oder eben biologischen Erzeugnissen. Dann kommt die Bodenhaltung, dann sind die Tiere schon nicht mehr im Freien, haben die auch schon keinen Freilauf mehr, sondern sind tatsächlich in einem großen Stall, wo sie tatsächlich dann eben freilaufen können, was auch mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche, sogar mittlerweile, also ich glaube, die Käfighaltung, die ist sogar verboten worden, wenn ich mich nicht täusche. Das muss es aber nochmal nach,
ne? Keine Ahnung. Fact-check das nochmal an alle Hörer.
Also das muss ich nochmal nachschauen. Doch, aber es kommt, oder es kommt, ne? Also das wird so kommen.
Es ist halt wirklich, also ich weiß noch, wir haben uns ja damals im Bachelorstudium auch damit beschäftigt, mit diesen Größen von den unterschiedlichen Haltungsformen, von den Arten und so weiter. Man muss einfach sagen, also Freiland ist wirklich das Minimum. Und das selbst das ist bei vielen Tierhaltungen, wenn man mal die Zahlen wirklich sieht, ich fand das sehr erschreckend bei den Schweinen tatsächlich.
Wie viel Quadratmeter die noch haben.
Im Prinzip können die sich gerade so drehen. Also es ist halt, und dann wird da so ein Ball in den Matsch geschmissen und dann wird es heißt es, das ist Tierwohl. Also die ethische Diskussion haben wir natürlich immer, wenn wir tierische Produkte essen. Aber da kann ich nur an euch appellieren. Ich glaube, das ist klar und das sollte auch als Hintergrund für unsere Ernährungsempfehlung immer, solltet ihr im Hinterkopf halten, bitte achtet auf die Qualität. Haltungsform und auf Qualität und gebt lieber ein bisschen mehr Geld aus und esst dafür einmal weniger Fleisch. Mhm.
Genau. Qualität vor Quantität, ganz klar.
Ja.
Das ist auch immer so meine Devise.
Ja, und oder halt so wie hier, das sage ich auch immer, ihr lebt ja auch im ländlichen Bereich. Mhm. Ich kann bei mir gegenüber, ist der Bauernhof oder bei meinen Eltern gegenüber, das ist zwar kein Biohof, aber ich kann die Tiere ja da glücklich über die Wiese hopsen sehen und sehe, dass es denen gut geht. Ich kenne die Bäuerin, ich weiß, dass die nicht mit Medikamenten arbeiten, wenn sie nicht müssen. Und da weiß ich auch einfach, dass ich da die entsprechende Qualität bekomme. Also da weiß man ja auch, wenn man Hofläden hat, wenn man Bauernhöfe hat, dann muss es auch nicht Bio sein.
Ja. Weil die schlimmste Haltungsform, das ist natürlich die Käfighaltung. Ich glaube, wenn man da nicht ganz die Augen verschließt, dann hat man das eben auch schon gesehen, wie die Tiere dort elendiglich ihr Leben fristen müssen. Die haben auch wirklich nie was von der Natur gesehen, geschweige denn, also, na, irgendwie Licht. Dementsprechend werden sie natürlich auch mit Antibiotika am Leben gehalten. Und natürlich auch mit Hormonen, ne? Also das ist eben auch noch so ein Ding. Also dass die Hühner eben auch, um sie groß zu züchten, wir sind zwar jetzt dann weg von den Legehennen, sondern hin zu den Hennen, die geschlachtet werden. Aber hier, die werden innerhalb von kürzester Zeit so gezüchtet mit Hormonen, dass sie halt schnellstmöglich geschlachtet werden können und dann auch auf den Markt kommen können.
Und da müssen wir dann auch über hormonelle Rückstände und Medikamentenrückstände sprechen. Das ist dann nämlich auch als jetzt mal ab vom Tierwohl auch für uns nicht mehr gut. Das ist dann der nächste Punkt.
Ja, vor allen Dingen das Östrogen. Ich glaube, da können wir echt mal auch drüber sprechen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Thema.
Ja.
Das rückt jetzt hier ein bisschen ab, aber es gibt eben noch dann kommen die Buchstaben. In dem Fall ist es die Länderbezeichnung. In Deutschland würde also hier DE stehen für Deutschland. Dann haben wir Belgien, das ist, glaube ich, BE und so weiter. Also man kann erkennen, aus welchem Land, also wirklich Land, das Huhn dann eben auch kommt, wo es gezüchtet wurde. Und dann haben wir wieder eine Zahl, diese Zahl stellt das Bundesland dar, tatsächlich. Und also man kann das wirklich sehr weit verfolgen, was eigentlich ganz schön ist, bis zur Stallnummer, also bis zur Betriebs- und Stallnummer, wenn man dem Ganzen wie ein Detektiv nachrücken möchte, dann kann man es also auch verfolgen. Da müssen die ganz gläsern sein. Klar, um irgendwelche, falls es zu einer Salmonelleninfektion kommt oder eine jegliche Bakterieninfektion, dann muss man das nachvollziehen können.
Lass uns nochmal zu den guten Inhaltsstoffen im Ei kommen. Das Ei ist mit eins der hochwertigsten Proteine, wenn nicht sogar das hochwertigste Protein. Was genau bedeutet das?
Also das Ei beinhaltet alle Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren, die der Mensch benötigt, um zu überleben, als Bausteine im Körper, für die Muskeln, für die Hormone, fürs Immunsystem. Also es ist ein sehr hochwertiges, also wenn nicht das hochwertigste Lebensmittel, was wir haben, weil es eben dieses komplette Aminosäurenprofil beinhaltet. Aminosäuren sind die kleinsten Bestandteile eines Proteins und die werden letztendlich gespalten im Magen, einfach um das so schnell zu erklären, damit man weiß, worum es geht. Wenn ich ein proteinreiches Lebensmittel zu mir nehme, sei es jetzt irgendein tierisches Produkt wie Hühnerbrust oder Fisch oder Milchprodukt, oder eben auch Hülsenfrüchte, wenn wir jetzt zu den Pflanzen gehen, dann wird das Ganze gespalten im Magen und kommt letztendlich als kleine Aminosäuren in unserem Körper, um das mal so ganz grob zu nennen, an. Dort kann der Körper es dann wieder zusammenbasteln und daraus dann, wie gesagt, die Muskelzelle machen, Hormone und Immunsystem, Enzyme. Also wir bestehen praktisch aus diesen Proteinen. Und das Ei ist halt einfach ein ganz einfach simples Lebensmittel, um diese kompletten Aminosäuren auch auf einen Schlag zu sich zu nehmen.
Genau, und wird da auch als Qualitätsmaßstab sozusagen angelegt, wenn wir die anderen Proteine bewerten, jetzt aus whatever, Linsen, Kartoffeln, Milchprodukten und so weiter, ist das Ei sozusagen oder die Aminosäurestruktur des Eis der Vergleichswert, weil es so hochwertig ist.
In der Bioverfügbarkeit, genau. Ja.
So, wie viel Eiweiß hat denn jetzt aber ein Ei? Wir haben ja eben schon mal gesagt, es hat sehr viel Eiweiß. Es reicht aber nicht, wenn wir ein Ei essen, um unseren Eiweißbedarf für eine Portion zu decken.
Ja.
Wie viel Eiweiß hat ein Ei?
So, jetzt wollt ihr ja wissen, wie viel Protein ist in einem mittelgroßen Ei drin, also der Größe M. Und da sprechen wir von 6 bis 7 Gramm Protein absolut, also gesamt gesehen, im Ei klar und im Eigelb zusammen. Und das ist jetzt gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass man pro Mahlzeit so um die 25 bis 30 Gramm Eiweiß kommen sollte. Dann weiß man schon, dass man da 3 Eier muss man zu sich nehmen.
3 bis 4.
Ja, 3 bis 4 Eier. Aber die bringen natürlich auch gewaltige Menge an Fett mit sich. Und man
und
liegt
dann auch Kalorien.
Kalorien und damit Kalorien. Und dann liegen wir, wenn wir dann abnehmen möchten oder in Shape bleiben möchten, liegen wir gerne über unseren Kalorienhaushalt. Sodass ich euch eine Empfehlung aussprechen kann. Und zwar, wenn ihr euch dann ein Rührei macht, es kommt immer darauf an, wie hoch euer Kalorienverbrauch natürlich ist und wie viel Sport ihr macht und so weiter und so fort. Aber mal angenommen, ihr seid eine Person, die sowieso schon nicht so viele Kalorien zu sich nehmen darf oder kann, weil sie halt einfach nicht sehr viele Muskelmasse hat und auch nicht so viel Sport macht, dann kann ich euch empfehlen, dass ihr doch einfach mal euch ein Rührei zaubert aus 2 kompletten Eiern und 1 bis 2 Eiklar. Das schmeckt auch immer noch super lecker. Dann kann man das wunderbar würzen und man profitiert immer noch von diesem Eiweiß, was eben auch in dem Ei klar drin ist.
Und da auch als Tipp, wenn ihr Haustiere habt, Katzen, Hunde, könnt ihr denen das Eigelb geben.
Ja.
Weil, Side Fact, das macht total schönes Fell und hat, weil in dem Eigelb ganz, ganz viele Nährstoffe drin sind, das wäre jetzt auch dann das nächste, worüber wir sprechen müssen. Könnt ihr das, wenn ihr das übrig habt, bevor ihr es wegschmeißt, wenn ihr Haustiere habt, können die das super essen.
Einfach schlabbern?
Ja. Ich hau das bei Lola einfach so in den Napf rein.
Dann freut
die sich. Die freut sich immer, die schlägt das dann ganz fleißig auf. Ja. Dann muss ich bei ihr immer ein bisschen aufpassen, weil mein Hund ein kleines Chaos-Mädchen ist und mit dem ganzen Gesicht ist und dann ein ganzes Mäulchen voller Eigelb ist, und bevor sie dann aufs Sofa hüpft.
Oh ja. Ja, aber es sind ja nicht nur die Proteine, die in diesem Ei drin sind, sondern wir haben ganz viele sehr wertvolle.
Oh ja, ich bin der Meinung, alles außer Vitamin C. Korrigier mich.
Ja, so gut wie, ne? Also fast alle B-Vitamine, nur gerade, genau, also wir fangen mal an mit den fettlöslichen Vitaminen, dann lernt ihr jetzt auch mal gleich dazu, was sind die fettlöslichen Vitamine, ich glaube, das haben wir noch nie aufgeklärt, also die fettlöslichen Vitamine, die eben Fette aus der Nahrung benötigen, um im Körper gespeichert werden zu können. Und diese heißen Vitamin A, D, K und
Edeka.
Edeka. Also man kann es sich einfach mit Edeka merken, ganz simpel. Genau, dann habt ihr das auch noch dazu gelernt. Alle weiteren Vitamine sind wasserlöslich, nur so nebenher. Ja, also wir haben einmal das Vitamin A bzw. Carotinoide, die ins Vitamin A auch umgewandelt werden. Das gibt auch dem Ei diese wunderschöne orange leuchtende Farbe. Und das Vitamin A benötigen wir zum Beispiel fürs bessere Sehen, also besonders bei Nachtblindheit, bei Menschen, die unter Nachtblindheit leiden, wird dieses Vitamin A gerne eingesetzt, dass sie dann nicht mehr so Probleme haben. Dann haben wir das Vitamin D, dieses schöne Sonnenvitamin, was wie ein Hormon wirkt in unserem Körper, was wir sowieso nur sehr schwierig aufnehmen können über Lebensmittel, aber hier haben wir es dann einfach mal drin. Dann haben wir das Vitamin E, ebenfalls als antioxidativer Schutz, Vitamin K, die B-Vitamine, die sehr wichtig sind für unser Nervensystem.
Ja, und dann ja auch noch eine Menge an, also nicht nur Vitamine, sondern auch noch Mineralstoffe und Spurenelemente.
Genau, wie Calcium, Eisen für den Sauerstofftransport, Natrium, Kalium, Magnesium, Zink, Selen, Jod, also alles, es ist wirklich alles enthalten.
Auch eine der wenigen Eisenquellen, die sich nicht selber sabotiert, wenn man nichts weiter dazu isst. Wir haben bei Eisen ein Riesenproblem mit der Zufuhr, weswegen viele Frauen so mit Eisenmangel zu tun haben, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt diese mit zum jetzt mal blöd gesagt, wir haben eine Eisenquelle und wir trinken dazu einen Kaffee oder essen Getreide oder irgendwas Gemüsiges, Hülsenfrüchte. Das puffert alles Eisen ab. Macht es deswegen ein bisschen komplizierter. Nur mal so.
Genau, das heißt, wir essen in dem Fall das Ei dann ohne Brot, ohne Vollkornbrot. Ja. Wenn wir vom Eisen profitieren wollen. Genau.
Ja, also wirklich eine richtige Nährstoffbombe. Also es ist wirklich eins der hochwertigsten Lebensmittel, die wir haben, weil dieses, und dafür ist aber das Eigelb halt entscheidend, da ist das alles drin. Und ist halt auch zum Thema Fettlöslichkeit ja gleichzeitig auch die Fettquelle. Also ist da einfach unschlagbar. Wohin mit den Eiern in der Küche? Kühlschrank, Küchenschrank, Fensterbank?
In die Sonne.
Oben hin, unten hin, rechts, links, wohin?
Fensterbank in die Sonne. Dann sind sie auch gleich gebraten. Nee, Quatsch. Also ich mache es tatsächlich so, wenn die Eier sehr frisch sind und ich kann das erkennen, also dann kommen die auch gar nicht in den Kühlschrank tatsächlich. Die sind dann für ein paar Wochen, also wirklich ein paar Wochen außerhalb des Kühlschranks, stehen die auf meiner Arbeitsfläche, damit ich schnell zugreifen kann und sie nicht vergesse. Andernfalls kann man sie natürlich auch gerne im Kühlschrank lagern. Das ist eben auch gar kein Problem. Wenn sie aber mal einmal im Kühlschrank waren, dann würde ich sie auch nicht mehr rausnehmen. Ne? Also
keine großen Temperaturunterschiede. Genau, die Eier mitmachen.
Das wäre nicht zu empfehlen. Wenn ich den Platz habe im Kühlschrank, dann rein damit.
Für Autisten wie mich natürlich super, dass es da diese kleinen Fächelchen gibt, wo die Eier perfekt reinpassen.
In der Tür. Ja. Genau, ja, das ist also so ganz unkompliziert. Und dann natürlich ein bisschen aufs Legedatum achten und dann auch aufbrauchen. Dann irgendwann riecht man das schon oder merkt man das schon, wenn das Ei...
Gibt ja auch diesen schönen Test mit dem Wasserglas, theoretisch.
Um den Eiertest zu machen, um das Ei jetzt zu prüfen, ob es frisch ist oder eben auch schon zu alt, könnt ihr das Ei in ein Glas legen, falls ihr das noch nicht wisst, mit Wasser. Und wenn das Ei auf dem Boden liegen bleibt, dann ist es ein sehr frisches Ei. Es hat sich noch keine Luftblase gebildet. Und andernfalls, wenn es oben schwimmt, dann könnt ihr es vielleicht vergessen.
Kann man schon mal misstrauischer werden. Genau. Kann man aber auch aufschlagen, riecht man sehr zuverlässig. Ja. Das ist sehr schweflig, wenn es schlecht ist.
Hat dann keinen sehr leckeren Geruch mehr.
Ja. Jetzt aber noch ein wichtiges Thema. Ich glaube, es ist so mit einer meiner Lieblingsernährungsmythen, ist das Thema Cholesterin im Ei. Mhm. Dass man immer mal wieder ja hört, bei mir in den Plänen steht auch Ei mit als eine der Hauptproteinquellen, weil es halt eben auch so ein schöner Nährstoff, so eine Nährstoffbombe ist und in der Anwendung ja einfach ist, hatten wir ja auch am Anfang schon besprochen, man hat da ja 1000 Möglichkeiten, es irgendwie einzusetzen. Mhm. Und jetzt kommt ja aber immer wieder dieses, ja, aber mein Arzt hat gesagt, mit dem Cholesterin und den Eiern.
Ja, man muss ja ein bisschen unterscheiden. Also erstens mal ist es so, dass ein Ei, einfach damit man das weiß, hat ein durchschnittliches Ei hat 240 Milligramm Cholesterin. Genau. Und wenn du ein gesunder Mensch bist, einen gesunden Körper hast, keine Fettstoffwechselentgleisung, nicht in der Adipositas, also stark in der Adipositas bist, also in der Fettleibigkeit, kein Diabetes hast oder eben familiär auch nicht vorbelastet bist
eine Fettstoffwechsel- also immer solange wir einen gesunden Fettstoffwechsel haben.
Genau, solange bitte rein damit. Also solange dürft ihr gerne die Eier essen, weil unser Körper den Cholesterinhaushalt selber reguliert. Also
und mit Fettstoffwechsel, meine Lieben, meine ich wirklich den Fettstoffwechsel, nicht die Fettverbrennung. Nur kurz, jetzt erstmal nichts mit Abnehmen zu tun, sondern mit der Verwertung von Fett im Körper.
Genau. Wie gut kann der Körper dieses Cholesterin verdauen, ja, genau, um das besser zu erklären. Und in der Regel ist es so, dass der Körper bei einem gesunden, also dass unser Körper im gesunden Zustand unseren Cholesterinhaushalt reguliert. Das heißt, wenn wir viele Lebensmittel zu uns nehmen mit einem hohen Cholesteringehalt, seien es eben die vollfetten Milchprodukte, seien es die Eier, es ist Butter, und so weiter, dann produziert unser Körper, was er nämlich kann und auch macht, selber nicht mehr so viel Cholesterin. Also der kriegt das richtig gut ausbalanciert. Und andersherum Menschen, die halt wirklich das Cholesterin nicht so gerne zu sich nehmen, auch vielleicht, weil sie sogar Veganer sind. Also wir sprechen ja eben auch hier von der Gruppe der Veganer, die also auch die Milchprodukte vermeiden und auch die Eier. Ja, der Körper geht hin und produziert eben Cholesterin, was wirklich eine tolle Sache ist.
Man muss ja auch dazu sagen, Cholesterin ist nicht per se böse. Cholesterin ist auch wichtig für unseren Körper und bildet Hormone, bildet unsere Zellen und ist wichtig für die Galle, also auch wieder für die Fettverdauung. Es ist nicht so, dass Cholesterin per se auch böse ist, sondern es erfüllt auch ganz wichtige Funktionen in unserem Körper.
Absolut, also man darf dem nicht abwehren, ne, dem Cholesterin. Wir brauchen das, also vor allen Dingen für die Zellmembran.
Da ist mir auch immer wichtig, was ich da auch gerne dazu sage, dass wenn jemand einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, dann ist es in der Regel bei der Mehrzahl der Menschen so, dass das nicht unbedingt auch an dem Cholesterin aus dem Ei liegt zum Beispiel, sondern wir einfach auch das Problem haben, wenn wir grundsätzlich zu viel essen und vor allen Dingen zu viele Kohlenhydrate und Zucker, dass wir dann zu viel Cholesterin haben. Und ich rege mich immer liebevoll darüber auf, wenn die Ärzte dann sagen, lassen Sie alle tierischen Produkte weg, weil ich mir denke, also A, ist das Ei ein total hochwertiges Lebensmittel, B, vermutlich nicht das Problem. Und wir sollten an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Und da kann ich nur an alle appellieren, die wirklich eine Fettstoffwechselstörung haben. Holt euch einen Ernährungsberater an die Seite. Checkt mal eure Zuckerzufuhr, weil da häufiger das Problem liegt. Warum das so ist, können wir ja vielleicht irgendwann nochmal erläutern. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, da die Biochemie nochmal durchzukauen. Aber bei das Zucker eher das Problem als das Ei und die Butter.
Ja, und Stress.
Und Stress, ja.
Stress und dann natürlich der hormonelle Umschwung, aber wir sind dann nicht direkt in so einer kompletten Fettstoffwechselentgleisung. Ne?
Genau.
Also das muss man eben auch alles in Relation sehen. Zu anderen Werten auch im Körper. Also von daher geben wir dem Ei den Freifahrtschein.
Genau.
Und
großer Fan, aber jetzt nochmal zu Ostern. Hast du da noch einen Tipp? Was machen wir mit dem Ei an Ostern?
Ja, suchen. Also unbedingt. Also klar. Also das Ei darf natürlich nicht fehlen auf dem Frühstückstisch. Oder wie gesagt, was wir eben schon gesagt haben, also bei uns gab es immer so diese Tradition oder gibt es auch heute noch. Meine Mutter, die kocht sehr gerne Rindfleisch. Ich weiß gar nicht, ob du das so kennst. So Tafelspitz. Tafelspitz?
Doch, klar.
Genau. Und dazu macht
meine Eltern kommen aus dem Rheinland, die kommen ja gebürtig da bei dir um die Ecke.
Stimmt, also sozusagen. Ja, und da gibt es doch diese traditionelle schöne Eiersenfsoße. Das ist halt einfach mega köstlich, ne? So.
Oder wir machen an Ostern auch immer, wir machen so eine Eierspeise, dann kommt das Eigelb in so eine kleine Schale, dann kommt da Essig rein, Senf, Salz, und was noch, Pfeffer. Und dann streichst du das zurück in das Ei und hast das so als Snack. Ist auch voll lecker.
Ja, das hört sich auch gut an.
Genau, also haut rein.
Ja,
und ihr dürft auch 1-2 Schokoeier essen, versprochen.
Ausnahmsweise. Nein, genießt Ostern und keine Angst vom Ei. Also bitte nicht.
Genau.
Lieber das, also jetzt muss ich ja doch noch mal wirklich das auch noch kundtun. Also ich finde einfach dann lieber das Hühnerei, das gekochte Hühnerei in jeglicher Form, als das Schokoei.
Ja, ohne Frage, auf jeden Fall.
Ne? Also ich freue mich schon drauf. Und es wird auch tatsächlich ein bisschen gemalt, obwohl die Kinder groß sind und trotzdem.
Und das machen wir auch immer.
Ja,
noch.
Das gehört auch irgendwie dazu. Dann schmecken die viel besser.
Ja.
In diesem Sinne, ihr Lieben.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern. Und wir wünschen euch eine ganz gute Zeit.
Bis zur nächsten Folge.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Das war's mit Mahlzeit Mädels für diese Woche. Schaut noch auf den Social-Media-Kanälen von Hanna und Kerstin vorbei, um auf den Laufenden zu bleiben, und schaltet nächste Woche wieder ein.